Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Sie sitzen immer wieder sonntags in der Kirche, manchmal auch werktags und hören dort schon nach wenigen Minuten den Priester aus einem der vier Evangelien vortragen. Welches der vier Evangelien Sie dabei hören, das hängt ganz vom sogenannten Lesejahr ab, A, B oder C, oder davon, ob gerade ein besonderer Fest- oder Feiertag gefeiert wird. Weil aber der Abstand zwischen zwei Sonntagen nun mal eine ganze Woche beträgt und unser Gedächtnis in der Regel die Eigenschaften eines Siebes hat, nehmen wir die Unterschiede in den vier Evangelien und die ihrer Verfasser nicht immer wirklich wahr. Die meisten von uns, mich natürlich eingeschlossen, können auf Anhieb nicht sagen, ob einzelne Evangelien jetzt besondere Charakteristiken aufweisen, wie zum Beispiel, dass in einem Evangelium eher von den Wundern Jesu die Rede ist, wogegen das andere mehr der Unterweisung zu dienen scheint. Und von einem anderen Evangelium wissen wir vielleicht noch, dass darin die Sache mit "am Anfang war das Wort" vorkommt. Also kann man nicht wirklich von uns behaupten, dass wir wahre Evangelienkenner sind. Unser Studiogast, der möchte, dass wir die vier Evangelisten Lukas, Markus, Johannes und Matthäus aber genauer kennenlernen. Denn er meint, dass es mit den vier Evangelisten so ähnlich sei wie mit den vier Freunden, die den Gelähmten zu Jesus richtig tragen und ihn durchs Dach auf einer Bahre zu Jesus herunterlassen. Wie die vier Freunde zeigen uns also die Evangelisten in ihren Texten verschiedene Seiten und Aspekte Jesu und seines Wirkens auf aus jeweils verschiedenen Blickwinkeln. In einer losen Reihe in der Lebenshilfe werden wir ab heute die vier Evangelisten etwas genauer kennenlernen. Wir beginnen mit dem Evangelium nach Markus. Und dazu begrüße ich heute ganz herzlich Herrn Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung ICPE in Mannheim. Hallo, herzlich willkommen, Herr Papenkort. Schön, dass Sie heute Zeit für uns haben.
Grüß Gott, Herr Miller. Ich habe mich sehr auf diese Zeit gefreut.
Ich mich auch. Wir sind auch gut vorbereitet. Ich darf Sie ganz kurz vorstellen für unsere Hörerinnen und Hörer, die Sie noch nicht kennen sollten, weil Sie sind ja doch immer wieder Gast bei Radio Horeb. Sie haben eine Schreinerlehre gemacht, Bundeswehr und Abi, und anschließend haben Sie eine Schule für Evangelisierung in Rom absolviert und Sie haben sich vor über 25 Jahren dem Institut für Weltevangelisierung angeschlossen. Und da sind Sie ja heute mitten im Thema, Herr Papenkort, Weltevangelisierung. Heute sprechen wir und in drei weiteren Sendungen über die Evangelien. Warum wollen Sie eigentlich gerade mit dem Evangelium nach Markus anfangen? Warum nicht einer der anderen?
Markus ist der Einstieg. Markus ist der Anfang. Es ist auch das älteste von allen Evangelien. Markus ist der Erfinder dieses Genres, dieser literarischen Art des Evangeliums. Er hat das als erstes geschrieben. Aber es ist auch darum, weil Markus uns in diese erste Begegnung mit Jesus hineinnehmen möchte. Wir werden sehen, wenn wir das ein bisschen anschauen, wie Markus jemand ist, der so eingenommen, so fasziniert, so begeistert von Jesus ist, dass sein ganzes Evangelium ein großer Versuch ist, uns in diese Begegnung mit hineinzunehmen. Und darum steht ganz am Anfang von dieser Evangelienreihe dieses Markus-Evangelium, weil diese Begegnung, dieses Begeistertsein der Beginn ist unseres Weges mit Jesus, unseres Glaubensweges. Und darum stellen wir in dieser Reihe Markus an den Anfang.
Können Sie uns, das habe ich ja von Ihnen abgeguckt, dieses Beispiel mit den vier Freunden, die den Gelähmten ja auf einer Bahre zu Jesus tragen, das Dach aufhacken und ihn an Leinen runterlassen, damit er dann geheilt werde. Können Sie uns dieses Beispiel mit diesen vier Freunden, die den Gelähmten zu Jesus tragen, nochmal genauer erklären? Weil ich vermute, der Gelähmte, das wären dann wir.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zuerst dieses Beispiel, das ist nicht von mir, das haben Kirchenväter vor ganz langer Zeit schon einmal geäußert und gedacht und meditiert. Das ist wirklich so, dass dieser berühmte Gelähmte, der von seinen vier Freunden getragen wird, weil er selber nicht laufen kann, weil er selber nie zu Jesus gekommen wäre. Also wird er getragen von diesen vier Freunden, die es auch irgendwie wahrgenommen haben, sich auch nicht zu schade waren, ihn dahin zu tragen. Dann decken die das Dach ab und lassen ihn rein, weil das Haus komplett voll ist und draußen stehen auch noch Leute. Und dann lassen sie ihn runter, nicht irgendwo im Haus, sondern sie lassen ihn runter direkt vor die Füße Jesu. Als diese vier Freunde ihn dann runtergelassen haben, begegnet er Jesus. Das heißt, diese vier tragen ihn in diese Begegnung mit Jesus hinein. Und dieser Gelähmte, das ist immer so eine Geschichte, die wir hören, und wir wissen nicht immer ganz genau, warum da immer so viele Gelähmte vorkommen, so viele Blinde, weil wir haben damit immer gar nichts zu tun. Der Unterschied entsteht dann, wenn wir entdecken, dass wir dieser Gelähmte sind. Denn das, was uns lähmt, was uns davon abhält, selber zu Jesus zu kommen, das, was uns davon abhält, aus eigenen Stücken Jesus zu begegnen, ist immer noch dieses Gift der Schlange von damals im Garten. Es ist immer noch unsere Sünde, die uns gelähmt auf der Bahre liegen lässt. Wir sind die, die sich nicht alleine bewegen können. Und darum brauchen wir diese vier Freunde, dass sie uns tragen, und wir müssen uns tragen lassen, dass sie uns dann vor Jesu Füße runterlassen, weil wir diese Heilung brauchen. Wir müssen in Jesus der Erlösung begegnen, weil wir sie brauchen. Wir sind die Gelähmten, damit wir dann hören können, nimm deine Bahre und geh nach Hause, weil wir dann laufen können, weil wir dann gehen können. Ein ganz neues Leben.
Wenn jetzt wir das Markus-Evangelium lesen, welche Brille sollten wir dabei aufsetzen, dass sich uns das auch gut erschließt?
Zunächst ist es hilfreich, wenn wir ein bisschen schauen, wer das Evangelium geschrieben hat.
Ja.
Nun hat das alles auch Grenzen. Aber
was wissen wir denn von dem Markus?
Naja, zumindest wissen wir von dem Markus, dass er jemand war, der mit Petrus viel unterwegs war. Wir werden in dem Markus-Evangelium viel von Petrus' Predigt wiederentdecken. Markus war eine Zeit lang so etwas wie der Sekretär von dem Petrus. Dann ist das ein junger Mann gewesen, der Markus, der die großen Leute alle kannte. Der kannte Lukas, Timotheus, Titus, Paulus, Barnabas, der kannte diese großen Säulen alle, der war mit denen unterwegs, der hat die kennengelernt, der hat die erlebt. Und dann hat er auch erlebt, wie diese großen Apostel, diese großen Leute Licht- und Schattenseiten hatten. Der hat auch gesehen, wie auch diese großen, tollen Leute nicht immer nur groß und toll waren, sondern auch Seiten hatten, die ein bisschen dunkel waren, die eben auch nicht perfekt waren. Markus hat ganz schnell gelernt, dass es im Grunde genau einen gibt, der wirklich groß ist. Genau einen, der wirklich nur und immer gut ist. Und das ist Jesus selber. Und darum will er eben, dass wir genau diesen einen Jesus sehen, entdecken in seinem Evangelium.
Und so schreibt er auch sein Evangelium, dass wir wirklich immer auf Christus schauen. Ist das so richtig?
Ja, Markus Evangelium, das ist wirklich spannend, wenn man das beginnt zu lesen. Da gibt es weder Geburt noch Verkündigung. Maria kommt nicht vor, es gibt keinen Josef. Jesus ist einfach da. Knall, und dann steht er gleich im 14. Vers von dem ersten Kapitel, steht Jesus da und predigt. Da ist keine Geburt, da hat für Markus gar keine Zeit dafür. Markus geht das auch gar nicht um irgendeine Chronologie, dass irgendwie eine zeitliche Abfolge richtig wäre. Markus hat gar keine Zeit dafür. Markus will nur, sieh ihn doch, schau, da ist Jesus, schau ihn an, begegne ihm, guck mal. Er kümmert sich gar nicht um das andere alles, nicht weil es nicht wichtig ist für ihn, aber er will einfach uns mit hineinnehmen, dass wir diesem Jesus begegnen. Und darum ist dann auch gleich, nach den ersten 14 Versen steht Jesus gleich da, und dann fasst Markus die Predigt Jesu gleich in diesen kurzen Versen zusammen. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. Da kommt gleich so ein Hammer, so gleich so ein richtiges, so ein Stück Fleisch, ne, nicht Zuckerwatte. Die Zeit ist erfüllt, jetzt ist das Reich Gottes, hier, bekehrt euch, glaubt an das Evangelium. Markus kümmert sich weder um Chronologie, weder um Grammatik oder irgendeine Geografie. Er will einfach nur Jesus sehen. Bei Markus hat das Firmament weder Mond noch Sterne oder Sternbilder. Da gibt es nur eine große Sonne und diese erleuchtet alles. Diese Sonne ist Jesus. Du musst ihm begegnen.
Ist es jetzt nicht was, was einen dann auch, ja, so den kritischen Leser dann vielleicht verwirren kann, wenn er sagt, ja, Moment mal, wo jetzt genau ist das passiert und so, das oder wann genau? Schafft es Markus durch seine Wortwahl irgendwie, uns da so hineinzusaugen in das Evangelium, in die Heilsgeschichte?
Nein, Markus würde dem Kritischen sagen, ist okay, kannst du alles überlegen, aber guck mal, erst musst du ihm begegnen.
Ja.
Alles an, von da aus der Begegnung heraus, dann kannst du deine Fragen stellen, dann kannst du alles gucken, aber du musst ihm erstmal begegnen. Schau mal, hast du ihn gesehen? Der ist einfach klasse, du musst ihm begegnen. Ja, ich habe aber noch und wande und so, ist egal, du musst ihm erstmal begegnen. Diese Begeisterung in dem Markus-Evangelium, die bricht immer nicht so durch, wenn wir so, ne, so 15 Verse jeden Sonntag ein paar lesen, dann verlieren wir das irgendwie aus dem Blick.
Also Markus wäre jetzt also nicht der Evangelist für eine historisch-kritische Bibelauslegung oder sowas?
Ja, das Historisch-Kritische, das hat auch seinen Platz.
Ja.
Das ist auch wichtig. Es wird schwierig, wenn wir nur das Historisch-Kritische sehen. Das ist gut zu sehen, wann denn der Markus sein Evangelium geschrieben hat, in welcher Umgebung, alles wichtig. Aber das ist sekundär. Es geht Jesus begegnen. Das ist Markus' Anliegen. Wenn wir das verpassen, dann hilft uns alles andere auch nicht wirklich weiter.
Also ist damit auch Markus, ich sag's mal, eine gute Einstiegsdroge für Evangelien, also weil er wirklich gleich zu Christus hinführt und gleich auch seine Begeisterung mitbringt?
Ja, nun ist halt die Ordnung bei den Evangelien. Man kann bei jedem Evangelium anfangen. Mhm. Aber wenn wir das nächste Mal bei Matthäus ankommen, Matthäus ist viel Lehre, da sind große Reden drin. Mhm. Da ist ganz wunderbare Worte Jesu drin. Das so als Einstieg, nicht so toll, denke ich. Das geht auch. Das Wort ist lebendig. Jesus begegnet jedem, an jeder Schriftstelle. Aber ich würde einfach einmal mich hineinnehmen lassen in diese Faszination von Markus. Mich damit hineinnehmen lassen in diese Begegnung mit Jesus.
Sie haben mal gesagt, dass das Markus-Evangelium wie so ein Video wäre. Wie haben Sie denn das gemeint?
Ja, das für Markus ist es wichtiger, was Jesus tut, als das, was er sagt. Es ist nicht unwichtig, was Jesus sagt, aber für Markus ist es wesentlich wichtiger, was Jesus tut. Das heißt, schau ihn an. Bei dem, was Jesus sagt, hieß es ja, höre ihm zu. Das sehen wir bei Matthäus. Das nächste Mal. Mhm. Matthäus ist zum Hören. Da sind ganz viele Worte Jesu drin. Bei Markus, da gibt es natürlich auch ein paar Worte Jesu, aber ganz wenige. Oft steht bei Markus dann sowas Ähnliches wie, und die haben ihm alle gebannt zugehört, die waren begeistert und dann machen sie irgendwas. Aber was Jesus denn gesagt hat, wovon sie begeistert waren, der Inhalt seiner Predigt, der steht da so gut wie nie. Oder wenn, nur ganz kurz. Weil Markus sagt, du musst ihn sehen. Du musst ihm begegnen. Darum ist Markus' Evangelium wie ein Video, wie ein etwas zum Anschauen. Und er versucht das dann auch. Da gibt es manchmal so Details wie das grüne Gras. Da denkt jeder Mensch, das Gras ist doch sowieso grün. Aber Markus möchte, dass wir das grüne Gras sehen. Nicht, dass wir es praktisch fühlen, dass wir wirklich da sind in dieser Situation. Das ist eben darum ein Video. Also das ist ein Vergleich. Ja? Das ist mehr eher ein Video als ein Audio.
Und jetzt so die, weil Sie ja sagen, der Markus, der schaut immer gleich sofort auf Jesus und das Evangelium beginnt auch sofort mit der Kernaussage, Zeit erfüllt, Reich Gottes ist nahe, bekehrt euch, glaubt an das Evangelium. Und wer ist denn dann dieser Jesus, den Markus uns zeigen will? Was ist denn da, sieht Markus, jetzt sind wir wieder bei diesen vier Freunden, die den Gelähmten zu Jesus tragen. Jeder zeigt uns verschiedene Aspekte des Wesens Jesu und des Wirkens Jesu. Welchen Aspekt oder welchen Jesus will uns dieser Markus mit seinem Video, sagen wir es mal so, zeigen?
Für Markus gibt es eine Frage, die sich mehr oder weniger explizit ausgedrückt durchs Evangelium zieht. Diese Frage ist, wer ist Jesus? Das ist die Frage, die Markus in dem Evangelium beantworten möchte. Und so wie alle guten Autoren schreibt er gleich den wichtigsten Teil davon ganz am Anfang in dem allerersten Vers von seinem Evangelium. Dieser erste Vers, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das ist so eine Zeile, die rauscht an uns, wenn wir es hören, immer gleich vorbei.
Ja.
Aber in diesem kurzen Satz, da steht das Wesentliche drin von dem, was Markus denkt, wer Jesus ist, nämlich das Evangelium selbst. Jesus ist
nochmal,
das Evangelium.
Jesus selbst ist das Evangelium, gar nicht das Wort, das er spricht und die Botschaft, sondern er selbst in Person ist Evangelium.
Ja,
okay.
Schauen Sie, wenn Markus sagt, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus,
ja,
dann meint er ja nicht, ja, das ist mein Evangelium, meine Version. Später mal gibt es noch ein Matthäus und dann noch irgendwann mal vielleicht ein Lukas oder mal gucken, welches Evangelium wir nehmen, welches von den fünfen. Und das meint Markus natürlich nicht, welches Evangelium von den fünfen wir nehmen.
Fünf?
Sondern, bitte?
Fünf Evangelien?
Ja, natürlich.
Sie zählen Jesus mit? Oder wie?
Nein.
Oder die Apostelgeschichte?
Matthäus, Markus,
oder?
Lukas, Johannes und das, dass ich lebe.
Ah, okay.
Das ist jetzt ein anderer Vortrag, aber natürlich lebe ich. Nicht das, was ich lebe, ist auch ein Evangelium. Das ist das Evangelium, das allen anderen Leuten sichtbar ist. Sofort.
Mein Beispiel, das ich gebe.
Ja, was ich rede, was ich denke, was ich tue, was sichtbar ist, die Atmosphäre, die ich verbreite, das ganze Programm. Es will ja, ne, und darum denke ich, dass das gut ist, dass man einfach mal sich die Evangelien so anschaut. Das fünfte Evangelium, also das Evangelium, das ich lebe, will ja immer mehr so aussehen wie die anderen vier Evangelien. Ich will ja immer mehr, dass diese anderen vier Evangelien sich in dem Evangelium, das ich selber lebe, immer mehr widerspiegeln. Deswegen denke ich, ist das gut, dass man sich einfach mal ein bisschen Zeit nimmt, sich die Evangelien so anzuschauen, so wie wir das machen.
Also Herr Papenkort, das finde ich jetzt schon starken Tobak. Ich hätte nicht gedacht, dass ich und unsere Hörerinnen und Hörer quasi aufgefordert werden, jetzt Evangelisten zu sein, dass wir selber Evangelisten
sind. Sind wir. Wir verkünden mit unserem Leben auf jeden Fall eine Botschaft. Die Frage ist, wie weit entfernt oder wie nah diese Botschaft diesen vier Evangelien ist.
Mhm.
Wir möchten ja so werden wie unser Meister. Ne? Der Christ geht abends zu Bett und wacht morgens auf, idealerweise, mit dieser einen Sehnsucht, ich möchte werden wie Jesus. Ich möchte werden wie mein Meister. Das ist, was wir mit Nachfolge meinen. Nicht? Diese Sehnsucht. Ich möchte werden wie mein Meister. Und darum möchte ich, dass das Evangelium sich immer mehr in meinem Leben widerspiegelt. Weil nicht das, also meine Kinder sehen mich. Die Leute, mit denen ich arbeite, sie sehen mich. Sie nehmen mich wahr. Und da möchte ich gerne, dass sie mich so erleben, möglichst so erleben. Morgen ein bisschen mehr als heute. So wie das Evangelium, wie die vier Evangelien sind, so wie Jesus selber ist. Okay, dieses Evangelium, das Jesus Christus selber ist, ist darum nicht eins von diesen vieren. Welches hätten Sie denn gern? Sondern hier ist Jesus selber das Evangelium. Jesus selber ist die gute Nachricht. Er ist die frohe Botschaft. Jesus selber ist dieses eine Wort, in dem sich Gott komplett ausdrückt. In diesem einen Wort ist alles gesagt, in diesem Wort, das Fleisch geworden ist. Und darum ist dieser Jesus selber das Evangelium. Das meint Markus dann eben auch so. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Nicht das Evangelium über Jesus Christus, sondern er selber. Er ist die gute Nachricht. Das, was er möchte, Markus, ist, dass wir dieser guten Nachricht in Jesus begegnen. Darum ist das Lesen oder das Hören des Evangeliums von Markus nicht so eine Informationsaufnahme, sondern tatsächlich eine Begegnung mit dem lebendigen Wort, das Fleisch geworden ist und uns eben auch in dem Markus-Evangelium aufscheint, begegnen will.
Okay, jetzt in den unterschiedlichen Evangelien lesen wir ja auch von Wundern, die Christus getan hat.
Ja.
Ist da der Markus jetzt irgendwie ein besonderer Wundererzähler oder unterscheidet er sich da von den anderen? Können Sie dazu was erzählen?
Matthäus, da sehen wir das nächste Mal, das ist der Werbeblock. Matthäus, er baut sein Evangelium um 5 große Reden Jesu. Das ist so seine, das gibt die Struktur für sein Evangelium. Für Markus ist die Struktur, diese Linie im Evangelium, sind 18 Wunder und oder Heilungen. Markus Evangelium hat nur ganze 16 Kapitel. In diesen 16 Kapiteln kommen 18 Wunder vor. Da ist richtig was los in dem Markus Evangelium. Da ist richtig Aktion, da ist Handlung, da geht's richtig zur Sache. Da ist keine Ruhe, weil er immer will, schau mal, hat er das gemacht, jetzt kommt das, schau mal, da kommt gar keine Ruhe auf. Markus hat, schau mal hier, da tut Jesus dieses Wunder, da ist diese Heilung. Aber Markus zählt diese Heilungen und Wunder nicht auf. Er legt den Fokus nicht auf diese Wunder und Heilungen, um sozusagen zu belegen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. So nach dem Motto, guck mal, wenn der Blinde heilen kann, dann ist das doch ein Beleg für seine Gottessohnschaft. Sondern für Markus ist das viel wichtiger, dass wir sehen, diese verschiedenen Wunder und Heilungen, das sind verschiedene Arten und Weisen, in der die Erlösung Gottes erfahren wird. Und zwar jetzt. Das ist ein wichtiger, denke ich, Punkt, Unterschied für viele von uns, dass Erlösung nicht etwas ist, das erst auf der anderen Seite des Friedhofs geschieht. Also wenn ich gestorben bin.
Oh je. Mhm.
Sondern Erlösung ist etwas, das jetzt in meinem Leben schon greifen will. Noch nicht ganz, da kommt noch viel mehr, aber jetzt schon wirklich. Diese Erlösung, diese gute Nachricht, diese frohe Botschaft, dieses Leben, dem wir in Jesus begegnen, das ist, beginnt jetzt, nicht erst nach unserem Tod. Und Markus möchte uns das in diesen 18 Wundern und Heilungen nahebringen. So ähnlich wie wir das gerade schon erwähnt hatten, diese Heilung von den Gelähmten, der von den 4 Freunden dahingetragen wird. Das ist nicht nur etwas zum Anschauen, auch schön, wieder eine Gelähmtenheilung, sondern Markus sagt, schau mal, diese Heilung, das ist eine Form der Erlösung für dich. Du möchtest das heute erfahren, wenn du das zulässt, wenn du dich dem öffnest. Das ist nicht etwas zum Angucken, schön, haben wir wieder was gehört in der Kirche oder als Theaterstück aufgeführt, sondern das will einen Platz in dir finden, dass du dein Herz öffnest. Jesus möchte dir so begegnen. Er möchte dir deine Lähmung nehmen und möglichst heute.
Also ich sprach vorhin so von der Brille, die ich aufsetzen sollte, wenn ich den Markus lese. Das heißt, es ist keine, ich sag's mal so, Vergangenheitsbrille, die ich dann aufsetze und so sehe, ja, das hat er ja dann mal gemacht, das war ja damals, sondern es ist so eine Realitätsbrille, die sagt, das ist heute. Also das ist wirklich, dieses Wunder geschieht heute, wo der Gelähmte durchs Dach durchgelassen wird. Das ist also nicht eine Geschichte von vor 2000 Jahren, die sich, wie Sie sagten, toll in einem Theaterstück nacherzählen lässt oder sowas, sondern das ist jetzt. Ja. Jetzt-Brille muss ich da aufsetzen quasi.
Ja, das ist ganz wichtig. Der Markus macht, obwohl er, ne, mit Grammatik hat das nicht so gehabt. Mhm. Also das Evangelium ist jetzt nicht so eine literarische Großleistung. Aber er hat hier und da, das geht ja im Deutschen manchmal verloren, aber er hat im Griechischen etwas benutzt, was man ein historisches Präsens nennt.
Ja.
Das ist natürlich damals geschehen, vor so viel tausend Jahren. Aber er schreibt das so, als ob das heute geschieht. Das ist aber auch nicht gute Lehre unserer Kirche, dass wenn das Evangelium heute in der Kirche verkündet wird, es geschieht in dem Moment, wo es verkündet wird.
Nochmal. Also ich sitze in der Kirche, der Pfarrer liest vor und dann geschieht es jetzt. Ich höre nicht eine Geschichte von vor so und so vielen Jahren.
Nein, genau. Jetzt hätte ich fast Kardinal Ratzinger gesagt. Papst Benedikt schreibt in seinem Jesusbuch, dass das Wort Gottes nicht informativ ist, sondern performativ. Performativ von Performance, von jetzt geschehen. Das ist nicht nur eine Information, so nach dem Motto, jetzt habe ich die Geschichte dreimal gehört, jetzt kenne ich sie. Sondern das Evangelium, wenn wir es hören, ist immer neu. Nicht, da ist immer wieder was Neues drin, was wir entdecken, gerne auch. Aber es wird jetzt wirklich neu verkündet. Und wenn es in der Liturgie in der Kirche gelesen wird, dann ist es Jesus selber, der spricht. Das ist nicht nur ein Vorlesen, und manchmal, ne, in ganz tollen Gottesdiensten lesen wir irgendeine Geschichte vor von irgendeinem anderen Buch. Das ist immer richtig witzig. Weil das Wort Gottes, es lebt. Ein Professor vor langer Zeit hat mal dieses Wort kreiert. Er spricht dann vom Wort geschehen. Es geschieht. Das Wort Gottes kommt jetzt zu mir, wenn ich meine Ohren öffne, wenn ich meine Herzensohren öffne, wenn ich es zulasse. Es möchte mich jetzt erreichen. Nicht darum ist diese Begegnung, in die Markus uns in seinem Evangelium mit hineinnehmen möchte, eine wirkliche Begegnung. Im Dei Verbum, das ist ein Konzilsdokument, da gibt es einen Satz, der begeistert mich jedes Mal aufs Neue. In den Heiligen Schriften kommt der Vater, der im Himmel ist, seinen Kindern in Liebe entgegen und nimmt mit ihnen das Gespräch auf. In den Heiligen Schriften kommt der Vater, das ist mein Vater, der im Himmel ist, seinen Kindern, das bin ich, in Liebe, unterstrichen, dick, in Liebe entgegen und nimmt mit ihnen, das heißt mit mir, das Gespräch auf. Das heißt, das Lesen, das Aufschlagen der Heiligen Schrift ist wirklich primär zuallererst Begegnung. Da findet wirklich Begegnung statt. Das passiert nicht in einem Roman, auch nicht in einem guten Buch von mir aus Augustinus. Das geschieht wirklich nur in der Heiligen Schrift und am allermeisten, wenn sie feierlich in der Liturgie verkündet wird. Die Heilige Schrift wird ganz nebenbei nie vorgelesen, sie wird immer verkündet.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute geht's, oder wir haben eine Reihe eröffnet, wo es um die vier Evangelien geht. Wir beginnen die Reihe heute mit dem Markus-Evangelium. Wir sind im Gespräch mit Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung. Herr Papenkort, was ist so die, aus Ihrer Erfahrung, Sie machen ja da auch sicher oft Vorträge zu den Themen auch, was sind so die meisten Schwierigkeiten von Menschen jetzt mit den Evangelien, sie aufzunehmen? Also sprich, welche Hürde gäbe es denn da zu überwinden oder macht's uns Markus ganz leicht?
Die Hürde ist meistens, dass wir die Evangelien einfach nicht lesen.
Okay.
Wir hören sie in der Kirche und hören auch ganz andächtig zu, aber können kaum was aufnehmen, weil sie immer zusammenhangslos sind. Das kann in einer Liturgie auch nicht getan werden. Ich kann nicht jedes Mal das ganze Evangelium vorlesen. Aber eigentlich lebt die Liturgie von dem, was jeder einzelne Gläubige zu Hause macht. und dann eben da mit hineinbringt. Ja, wenn ich das Markus-Evangelium ein bisschen kenne und dann einen Ausschnitt höre, dann kann ich ihn gleich zuordnen.
Dann sehe ich ihn in einem großen Kontext.
Eben, dann macht das gleich viel mehr Sinn. Das andere ist, wenn ich das Evangelium höre und ich mich aufstelle, mich aufmache, mich öffne und sehe, da spricht jetzt Jesus zu mir direkt. Er spricht mich wirklich an. Er spricht natürlich auch die ganze Gemeinde an, geschenkt, aber er spricht wirklich mich an. Und das, was ich jetzt höre, das ist wirklich für mich. Ich habe schon 97 Mal gehört, aber jetzt spricht Jesus es zu mir ganz neu. Und darum höre ich jetzt dieses Wort ganz neu. Und vielleicht verstehe ich das nicht. Das ist egal. Dann mache ich mich auf und frage, weiß ich, meinen Mann, meine Ehefrau, den Katechismus, irgendwo. Aber ich schaue nach, wie kann ich das besser verstehen? Was hat dieses Wort mit mir zu tun? In einem nachsynodalen Schreiben über das Wort Gottes, da sagt Papst Benedikt, wir haben etwas ganz Grundlegendes vergessen. Gott spricht. Das haben wir nicht mehr auf dem Schirm. Das kommt nicht mehr vor. Das nehmen wir gar nicht mehr wahr. Gott spricht. Und nicht irgendwo in den leeren Raum. Gott spricht immer zu Menschen. Gott spricht. Nehme ich das wahr? Kommt das bei mir an? Hat das was mit meinem Leben zu tun? Gott spricht. Und er meint wirklich mich. Und dann, wenn man so einen Vortrag macht und man so etwas sagt, da sitzen die Leute da vor einem und jeder ist davon überzeugt, dass das auf meinen Hintermann zutrifft, auf den links von mir und rechts von mir, aber nicht auf mich. Das denken dann fatalerweise ganz viele. Weil sie denken, sie sind zu unwichtig, zu dumm, zu unfromm, zu irgendwas. Und Gott meint genau dich. Gott spricht. Und dieses Wort, nicht, das ist in diesem nachsynodalen Schreiben auch ganz toll ausgewählt. Gott spricht und dieses Wort ist Fleisch geworden. Es hat ein Gesicht. Es will mir begegnen in Jesus Christus. Und das ist jedes Mal da im Wort Gottes, im Evangelium. Jesus, das lebendige Wort, ist wirklich gegenwärtig in diesem Wort. Das ist etwas, das nehmen wir zu Hause immer irgendwie zu leicht. Wir haben die Heilige Schrift zu Hause, hoffentlich. Wir haben die Heilige Schrift zu Hause, hoffentlich nicht im Regal, ist auf dem Nachttisch, guter Platz. Wir haben die Heilige Schrift zu Hause und wir übersehen immer oder nehmen nicht wahr, dass in der Heiligen Schrift wirklich Jesus gegenwärtig ist. Es ist wirklich eine Heilige Schrift, es ist nicht ein Geschichtsbuch. Nicht ein tolles Buch wie, weiß ich, De Trinitate von Augustinus, wunderbares Buch. Aber es ist eben nicht diese Heilige Schrift, die gibt es genau einmal und wir können sie zu Hause haben und wir lassen sie immer fest verschlossen. Wenn ich habe einmal einen Kurs gemacht über die Evangelien und da saßen dann ältere Damen vor mir und die haben, obwohl sie x Jahre andächtig in die Kirche gegangen sind, die Heilige Schrift nie aufgeschlagen. So als ob sie Angst fast davor hätten. Und dann sind wir Schritt für Schritt da durchgegangen mit Inhaltsverzeichnis. Ne, Seite 798, das Markus-Evangelium oder so. Dann fange ich eben so an, ist egal. Es ist ja keine Tugend, die Schriftstellen auswendig zu kennen. Aber es anfangen, aufschlagen und es kann mir jetzt Jesus in der Heiligen Schrift begegnen, in dem Evangelium, welche Markus-Evangelium oder jedes andere Evangelium. Jesus kann mir begegnen, auch wenn ich überhaupt keine Vorbildung habe. Darum geht das nicht. Es geht ja nicht darum, dass ich weise Bücher schreibe, neue Auslegungen entwickle von der Heiligen Schrift. Darum geht das nicht. Es geht, Jesus möchte mir begegnen. Ob ich diese Begegnung dann in Worte fassen kann oder wiedergeben kann, ist ja unerheblich. Aber alles, was sie brauchen, ist eine Heilige Schrift, ein bisschen Ruhe, schlagen sie es auf und erlauben sie dem Herrn, das Gespräch mit ihnen aufzunehmen. Das ist so eine Herz-zu-Herz-Kommunikation. Ob die sich in Worten ausdrückt oder nicht, ist gar nicht erheblich. Aber er ist da und wenn sie da sind, dann geschieht das. Und da werden sie sehen, wie dieses Wort immer lebendiger wird. Wenn sie noch ein bisschen dabei innerlich beten, dass sie offen sind, dass dieses Wort in ihnen geschehen kann und Raum finden kann, dann werden sie sehen, wie Markus, wie das Evangelium sie hineinnimmt, eben genau diese Begegnung.
Die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute. Jesus in meinem Leben neu entdecken mit den vier Evangelien. Wir sprechen heute mit Michael Papenkort über das Markus-Evangelium. Sie haben eingeschaltet bei der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es geht um die vier Evangelien in unserer losen Reihe. Heute beginnen wir die Reihe mit dem Markus-Evangelium. Wir sind mitten im Gespräch mit Michael Papenkort von der ICPE-Mission, dem Institut für Weltevangelisierung. Herr Papenkort, jetzt haben wir schon eine erste Hörerin mal in der Leitung. Eine Hörerin aus München. Hören wir mal, was sie uns fragt. Hallo, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Sendung. Ich hätte eine Frage. Es kommt mir vor bei Markus, als ob diese Macht über die Dämonen besonders unterstrichen wird und die meisten Wunder über die Austreibung der Dämonen, der Teufel sind in Markus. Warum? Ich lege auf, ich höre am Radio.
Alles klar, ich danke Ihnen. Herr Papenkort, da sind wir ja schon mittendrin in den Wundern. Bitte schön.
Wunderbar. Schauen Sie, wenn wir gerade das Erste anschauen, nur ganz kurz. Die kommen nach Kapernaum, Sabbat, Jesus in der Synagoge. Die sind alle betroffen von seiner Lehre. Was er gelehrt hat, sagt Markus gar nicht. Er sagt aber mit Vollmacht. Und dann ist da ein Mann von einem unreinen Geist besessen. Und dieser beginnt zu schreien und sagt, was haben wir denn mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist. Du bist der Heilige Gottes. Und er befahl ihm Jesus, schweig und verlass ihn. Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Der erste Punkt, ne, als Antwort auch auf die Frage von der Hörerin gerade, schon gleich zu Beginn seines Evangeliums, das ist im ersten Kapitel bei Markus, schon gleich zu Beginn stellt Markus ganz deutlich hin, wer hier die Ansage macht, wer hier der Souverän ist und wer regiert. Und darum ist schon gleich am Anfang beim Markus Evangelium Jesus da. Da kommt einer mit einem unreinen Geist und Jesus sagt hier, und ich habe hier das Sagen. Unreine Geister gibt das. Es gibt gefallene Engel, es gibt Dämonen, es gibt Teufel, alles. Und Jesus steht da und sagt, und ich sage, wo es lang geht. Das ist ein wichtiger Punkt, den Markus macht, dass wir ihn sehen. Ne, auch wenn Markus hier und da, so viele sind das nicht, aber wenn da die Dämonen auftreten, dann ist Jesus immer ganz deutlich da und Jesus hat das im Griff. Jesus regiert hier. Er ist der Souverän. Und das möchte Markus, dass wir das sehen. Aber nicht nur, dass Jesus der Souverän ist, irgendwo in der Welt, sondern in meinem persönlichen, in meinem ganz eigenen Leben. Hier, dieser Mann mit dem unreinen Geist in dem Evangelium sagt dann, was haben wir mit dir zu tun, Jesus? Lass mich in Ruhe. Ich weiß, wer du bist. Du bist der Heilige Gottes. Und der Punkt ist, dass, schauen Sie, Jesus möchte in mein Leben eingreifen. Er möchte eingreifen, um mich heilen zu können. Und dann stehen wir auf da und sagen, warum kommst du meinen Plänen in die Quere?
Ja.
Lass mich in Ruhe. Warum willst du mein Leben verändern? Das machen wir aber, obwohl wir ihn als den Heiligen Gottes erkennen. Wir wissen, wer du bist. Du bist der Heilige Gott. Du bist Jesus. Du bist der Messias. Und wir machen trotzdem unsere Tür innen dicht.
Also ich spreche das Glaubensbekenntnis, bin aber trotzdem dicht.
Genau. Mhm. Ja. Und das ist dann auch so ein Teil, wo das eben nicht nur eine Begebenheit ist, die beschrieben ist, sondern die hat tatsächlich mit meinem persönlichen Leben viel zu tun. wo ich Jesus wohl als Christus sehe, weiß, erkenne, verkünde und trotzdem ihm ohne Worte sage, aber lass mein Leben bitte so, wie das ist.
Duschen mich, aber mach alle nass.
Ja, genau. Mhm. Und darum ist dieser kurze Abschnitt so wichtig für mich, damit ganz am Anfang vom Evangelium gleich, ich will das zulassen, damit Erlösung in mir geschehen kann. Erlösung geschieht in meinem Leben nie, ohne dass ich verändert werde. Und sie geschieht auch nicht, ohne dass ich zulasse, dass Jesus in mein Leben eingreifen kann. Nicht, dass eigentlich müssten wir an unsere Kirchentüren draußen so einen Warnhinweis hinhängen. Nicht, so ein großes rotes Dreieck und betreten auf eigene Gefahr. Das Evangelium wird ihr Leben verändern. Nicht, weil das genau das ist, worum es wirklich geht. Wenn ich das Evangelium höre und zulasse, dann wird genau wie bei diesem Mann in diesem Evangelium ist gerade, sein Leben hat sich aber grundlegend verändert. Der war aber gar nicht mehr derselbe. Dieses mit dieser Unreinheit, das weisen wir immer so ganz schnell so weit von uns weg. Das sind immer die Bösen, die Drogenabhängigen, die Prostituierten, das sind die Schlimmen. Ich bin ja Gott sei Dank einer von den Guten. Ich brauche dieses Evangelium gar nicht. Aber gehe schon seit 30 Jahren in die Kirche und bin immer noch genauso unverändert heute wie vor 30 Jahren. Eine ganz große Stabilität, was eigentlich eine so Veränderungsresistenz ist. Und da kommt dann Erlösung immer nie zum Tragen, kann immer nicht greifen. Und darum ist dieses kurze Evangelium einfach, dieses erste Wunder, einfach eine Einladung, lass es zu. Bekenne ihn, sieh ihn als die gute Nachricht, als den Messias, als den Heiligen Gottes und lass dich verändern.
Jetzt gibt es ja noch andere Wunder, die der Markus uns berichtet. Und da gibt es eigentlich ein ganz kurzes, nämlich von der fieberkranken Schwiegermutter.
Ja.
Das ist ja wirklich nur ein oder zwei Zeile, Herr Papenkort. Was können Sie denn zur Schwiegermutter des Petrus sagen?
Also, nicht, dann sind Sie gerade fertig hier in Kapharnaum, haben gerade diesen Besessenen befreit und dann gehen Sie aus der Synagoge raus und gehen zur Schwiegermutter vom Simon Petrus. Und die liegt aber diesmal mit Fieber im Bett und hat sie ein bisschen Stress, weil so gut ist das natürlich nicht, mit Fieber im Bett liegen, wenn du Gäste hast. Und jetzt sprechen sie mit Jesus darüber, sagen, hör mal, du Schwiegermutter kann jetzt leider nicht kommen, weil die ist im Bett, die hat Fieber. Und dann sagt Jesus, okay, gehen wir mal gucken und dann gehen sie zu ihr rein. Und das ist schon mal ein großes Teil, nicht? Weil eigentlich gehen die Männer dann da so nicht rein. Aber Jesus setzt sich dann über die Konvention einfach mal weg, hat er ja ein paar Mal gemacht. Ihm geht es immer um den Menschen, nicht um Konvention. Und dann geht er rein, fasst diese Frau an der Hand und richtet sie auf. Und da wich das Fieber von ihr und sie sorgte für sie. Nicht für sie. Das ist bei Markus auch ganz wichtig. Nicht nur für Jesus, sondern für sie. Jesus immer in der Gemeinschaft seiner Freunde. Immer in Gemeinschaft mit den Aposteln, immer in Gemeinschaft mit den Jungs. Nie ganz alleine bei Markus. Der Punkt ist, das Fieber zum einen ja keine Krankheit ist. Fieber ist ein Symptom, das zeigt, da ist irgendwo was an, irgendwie ist das was kaputt. Und Jesus heilt dann eben nicht nur das Fieber, sondern das, was das Fieber verursacht. Aber dieses Fieber, warum schreibt Markus das? Und was um alles in der Welt hat dieses Fieber mit meinem Leben zu tun? Das Fieber, das ist das, was uns davon abhält, unserer Familie, unserer Gemeinschaft, unserer Gemeinde, unseren lieben Brüdern und Schwestern zu dienen. Das ist die Krankheit, die uns davon zurückhält, abhält, im Bett hält. Und Jesus möchte uns von dieser Krankheit heilen. Weil Jesus möchte, er möchte uns helfen, dass wir so werden wie er. Und ein großes Zeichen davon ist, dass wir den anderen dienen. Wenn wir den anderen noch nicht so dienen, dann ist das nur ein Zeichen dafür, dass wir noch geheilt werden wollen. Dieses Dienen, das ist wichtig für unsere christliche Gemeinschaft, wie zum Beispiel unsere Gemeinde. Viele unserer Gemeinden sind sehr fieberbelegt. wir leben dann oft miteinander, aber nicht füreinander. Dieses Dienen, das Jesus meint, ist nicht nur einfach, ich koche dir eine Tasse Kaffee, sondern ich diene dir mit meinem Leben. Und das will ein Kennzeichen von unserem ganz normalen Gemeindeleben eigentlich sein. Dieses Fieber ist etwas, von dem wir wirklich dann geheilt werden wollen, befreit werden wollen, damit wir nicht mehr uns zurückhalten und dass uns so schwer fällt, uns selber hinzugeben, unsere Vorstellungen aufzugeben, verschiedene Sachen loszulassen. Sondern wir brauchen diese Heilung, die diese Schwiegermutter erfahren hat. Wir wollen Jesus unsere Hand reichen, damit es dann so ist, er fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Dann können wir einfach so ein Gebet machen für uns selber. Wir können unsere Hand ausstrecken und sagen, Jesus, kannst du mich bei der Hand fassen und kannst du mich aufrichten, damit ich ein Stück mehr so werde wie du und den anderen dienen kann.
Mit den Händen ist es ja so eine Sache, da gibt es noch das Wunder der verdorrten Hand, wo Jesus am Sabbat heilt.
Ja.
Warum so oft die Hände? Weil wir mit den Händen was tun?
Ja, nun sind ja die Hände, da muss man mal schauen, wo das dann tatsächlich die Hand ist und wo die Hand dann so für ein Sinnbild steht. Also ich meine, wie reiche ich denn Jesus die Hand? Ich meine, da weiß jeder, was gemeint ist, aber ich greife jetzt auch nicht irgendwie in der Luft rum, so wie Schattenboxen oder so. Hier in der Erzählung mit der verdorrten Hand, da geht Jesus wieder in die Synagoge und da war ein Mann und der hatte eine verdorrte Hand. Und es war natürlich Sabbat. Und dann geht Jesus zu diesem Mann hin und sagt, komm mal her und stell dich in die Mitte von der Synagoge. Jesus hätte diesen Mann auch locker da an seinem Sitzplatz heilen können. Nein, er holt ihn am Sabbat in die Mitte. Und das ist ein ganz wichtiges Zeichen, was Jesus hier macht. Jesus sagt, und der Mensch ist das Wichtigste. Der Mensch hier steht in der Mitte der Synagoge. Nicht irgendein Ritual, nicht irgendwie eine Regel. Es geht um den Menschen selber. Und der wichtigste Mensch, das bin tatsächlich ich. Nicht? Das sind Sie auch, Herr Müller. Aber es ist nicht einfach nur für den Herrn eine Menschenmasse. Jeder ist ihm der Wichtigste, wirklich der Wichtigste. Also stellt er diesen Mann in die Mitte. Und dann streckt er eine Hand aus und er streckt sie aus und sie ist wieder gesund. Der Punkt ist, mit einer verdorrten Hand kann ich nichts geben. Ja, ich kann ja mit der verdorrten Hand nichts festhalten. Ich kann nichts greifen und nichts weitergeben. Aber mit der verdorrten Hand kann ich auch nichts empfangen. Ich kann auch nichts annehmen. Ganz besonders, wir reden ja immer über die frohe Botschaft, über die gute Nachricht, über das Evangelium, über Erlösung hier. Ganz besonders fällt das vielen Menschen schwer, die Liebe Gottes anzunehmen, sie wirklich zuzulassen. Sie haben kein Problem damit, ganz viel Gutes zu tun. Ganz viele Menschen investieren sich in ganz viele wirklich gute und wichtige Werke. Sie nehmen vieles auf sich und tun vieles Gutes. Aber es fällt ihnen ganz schwer, die Liebe Gottes anzunehmen, zu empfangen. Die fließt irgendwie an ihnen immer vorbei. Sie versuchen sie eben mit dieser sinnbildlichen, verdorrten Hand aufzunehmen. Und das geht nicht. Sie können damit nicht so eine Schüssel machen. Sie können nicht aus einer verdorrten Hand trinken. Diese verdorrte Hand ist eher wie ein Sieb. Da fließt die Liebe Gottes durch und gleich wieder raus und bei mir bleibt nichts. Und dann kann ich das, was bei mir nicht bleibt, auch nicht wirklich weitergeben. Das sind Leute, die die 10 Gebote einhalten, sich aber von Gott nicht geliebt wissen, nicht geliebt fühlen. Und diese Hand, das ist der Teil, den Jesus bei mir heilen möchte. Streck deine Hand aus. lass mich diese deine verdorrte Hand doch heilen, dass du die Liebe Gottes empfangen kannst, dass sie bei dir ankommen kann, dass sie bei dir bleiben kann, damit du sie eben mit derselben Hand austeilen kannst, weitergeben kannst, weiterempfangen kannst, weitergeben kannst. Und das ist ein ganz wichtiger Teil, der uns immer so der rauscht immer so an uns vorbei, wo wir denken, Mensch, verdorrte Hand habe ich nicht, da komme ich nicht vor, wäre doch schön, hätten wir diesen Sonntag ein spannendes Evangelium gehabt. Leider nur die verdorrte Hand. Und ich kriege dann immer nicht mit, dass ich das bin. Es geht ja um mich. Es ist meine Erlösung, meine Befreiung, meine Heilung. Das ist viel, dann einfach eben dieser kleine Sprung von diesem, was ich sehen kann, verdorrte Hand, zu diesem geistlichen Aspekt. Aber ist nicht wirklich so schwer.
Radio Horeb, die christliche Stimme in Deutschland. Unser Thema heute das Markus-Evangelium. Wir sprechen mit Michael Papenkort und Radio Horeb ist das Radio mit der Hörerbeteiligung. Und ich begrüße Frau Maria aus der Pfalz. Hallo, grüße Gott.
Ja, grüße Gott, Herr Müller und Herr Papenkort. Ganz herzlichen Dank, Herr Papenkort, für Ihre sehr guten Ausführungen. Und
gerne.
Es ist ganz wichtig, dass Sie diese Vertiefung an die von den einzelnen Bibelstellen, dass wir uns das immer mal wieder zurückholen und, wie gesagt, vertiefen. Aber ich habe noch eine andere Frage. Und zwar möchte ich Sie fragen, welche Bibel Sie mir empfehlen könnten für einen Abiturienten, also 19 Jahre alt, sozial eingestellt, aber von Gott weit entfernt. Weit weiß ich nicht, aber er ist entfernt von Gott. Ob da eine Bibel gibt, die nicht so verwässert ist, also die ein bisschen intensiver die Worte von Jesus rüberbringt oder überhaupt von Gott rüberbringt.
Okay, danke für die Frage.
Bitte schön.
Okay, nun ist das Thema Bibelübersetzung, das ist da können wir mal eine Sendung drüber machen. Das ist ein ganz spannendes Thema, aber zum einen ist die Heilige Schrift, die wir in der Liturgie gebrauchen, das ist die bekannte Einheitsübersetzung. Ihr Vorteil ist, dass sie weit verbreitet ist. Ich bin jetzt nicht so der obergroße Fan von dieser Einheitsübersetzung. Für mich selber, ich finde im Moment die beste deutsche Übersetzung, die heißt die Herder-Übersetzung. Das erkennen Sie einfach daran, da ist vorne so ein großes Alpha und Omega vorne drauf. Die gibt es in verschiedenen Versionen. Ich denke, es ist einfach eine wirklich gute Sprache, keine verniedlichende und keine, die den Text irgendwie verdreht, in meinem Urteil jedenfalls. Aber was mir noch wichtiger erscheint, wenn dieser 19-jährige Abiturient zu der Schar ihrer Enkel gehört, dann würde ich mir das verkneifen, ihm eine Bibel zu schenken. Das ist sicherlich sehr gut gemeint und ich bin ohne Ende dafür, das Wort Gottes zu verbreiten. Aber in der Familie kommt das dann rüber wie eine nonverbale Predigt und die hat in aller Regel einen eher negativen Effekt. Also wenn das ein Verwandter ist, dann würde ich mir das verkneifen. Ich würde ihm ein Buch schenken zu einem Hobby, das er pflegt oder irgendwas, weil ich habe das schon so oft gehört und so oft erlebt. Die Bibel, die wandert so in ganz unheilige Plätze im Zimmer, hilft nicht wirklich weiter.
Okay, dann gehen wir jetzt nach Wolfratshausen bei München und da erwartet uns der Herr Kneifel. Hallo, grüße Gott.
Grüß Gott, Herr Müller, grüß Gott, Herr Papenkort.
Grüß Gott, Herr Kneifel.
Ich habe also Ihre Ausführungen interessiert, verfolgt. Ich habe die Bibel auch schon versucht, von vorn bis hinten zu lesen. Das ist ein Akt, den man fast nicht packen kann. Dann kann man ihn in Happen aufteilen, aber das ist auch noch schwierig. Aber das, was Sie mir heute erzählt haben, wie man die Bibel lesen soll, das hat mich wirklich gepackt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar kommt mir da so der Begriff, wissen Sie, es gibt die theoretische Physik und die angewandte Physik. Und Sie haben heute so das Beispiel gebracht, was in der Bibel steht, da kann man drüber theoretisieren. Aber Sie haben heute die Bibel so dargestellt, dass es eine angewandte Theologie wird. Mhm. Ja? Und die ist packbar, die ist fassbar. Und das hat mich also fasziniert, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, und mache Ihnen ein ganz großes Kompliment. So gut habe ich das noch nirgends gehört. Und wenn es Bücher gibt, wie man die Bibel liest, dann ist es genau das, was wir brauchen.
Herr Kneifel, ganz herzlichen Dank und wir wünschen Ihnen ja viel Freude und Inspiration, wenn Sie die Bibel das nächste Mal aufschlagen mit neuen Augen.
Ja, vergelt Gott und auf Wiederschauen.
Segens Gott, auf Wiederhören.
Das ist schön.
Toll.
Nur ein Wort dazu. Das ist sicherlich auch irgendwann mal gut, wenn man die Bibel von vorne nach hinten durchliest, so wie ein Roman, so einmal schnell durch. Da hat man so einen Überblick. Da sieht man auch Sachen, die man nicht sieht, wenn man sie Vers für Vers liest. Aber ganz abgesehen davon, wirklich der primäre Punkt wirklich ist diese Begegnung. Nicht, wenn ich Pfarrer bin, gut, dann ist das nochmal eine, da muss ich auch ne, Zusammenhänge und dies alles und so ein bisschen sehen. Aber so für uns so normalen Menschen, für uns so die Gemeindemitglieder, ist das Wort da, dass wir ihm begegnen können, dass es in uns geschehen kann. Das geht wirklich nicht darum, dass wir die ganze Bibel und von vorne nach hinten und es geht einfach darum, dass ich wirklich diesem lebendigen Wort begegne. Ich muss es nicht neu auslegen. Ich höre gerne zu, weiß ich, wenn von mir aus der Papst Benedikt irgendwas schreibt oder sagt, schaue ich, wie liest der denn die Heilige Schrift, wie versteht der das denn, dann schaue ich gerne, dass ich ein Stück weit damit lerne, nur ein ganz kleines bisschen vielleicht hier und da, aber trotzdem sitze ich dann selber, ich mit meiner Heiligen Schrift und ich lese sie und hier begegnet Jesus und zwar mir, er begegnet meinem Herzen da und wie es heute ist, er spricht zu mir durch seine Heilige Schrift. Zum Papst Benedikt spricht er durch dieselbe Heilige Schrift, aber anders, weil Papst Benedikt ein anderes Herz hat als ich, weil Papst Benedikt andere Möglichkeiten hat, andere Einsichten hat als ich, aber er begegnet mir heute da, wo ich bin, mit meinen wenigen Einsichten, mit meinen vielen Einsichten, mit den Elementen, wo ich fromm bin oder nicht fromm bin, er begegnet mir in der Heiligen Schrift da, wo ich heute stehe. Und deswegen ist die Heilige Schrift für jeden passend. Für jeden. Sie passt sich der Tiefe an. Es gibt so ein Wort vom, ich glaube, Gregor dem Großen. Die Schrift wächst mit dem Lesenden. Das steht irgendwo im Katechismus, irgendeine 90er-Nummer. Die Schrift wächst mit dem Lesenden. Das heißt, egal wie groß ich heute bin, also geistlich, die Schrift wächst mit mir. Sie nimmt meine, in Anführungsstrichen, Größe an. Das Wort spricht zu mir. Das ist nicht so ein sperriges Wort, sondern es spricht zu mir, meinem Leben und meiner geistlichen Lebensgröße entsprechend.
Aus der Schweiz möchte Frau Hajo mit uns sprechen.
Ja, ich möchte mich dem Kompliment gut anschließen, wo jetzt gehört worden ist. Ich bin ganz durcheinander. So großartig habe ich das auch noch nicht gehört. Ich bin Ihnen sehr dankbar und sicher alle anderen Hörer. Es ist schon bald fertig. Ich wollte fragen, wir im Kanton Fribourg haben gerade das Evangelium nach Markus im ganzen Kanton und da gab es jetzt eine andere Übersetzung, von der Einheitsübersetzung eigentlich, aber gewisse Leute haben da ein Büchlein rausgegeben und das soll jetzt mit anderen Wörtern, also es geht mehr um Jünger und Jüngerinnen und ja, das Gleichstellungsprinzip da. Und das irritiert mich eben. Und vorhin hat ja schon eine Frau gefragt, welche Heilige Schrift, wenn sie ja auch nicht bei der Einheitsübersetzung, wie ich das richtig verstanden habe, vielleicht. Was sollen, wenn ich jetzt eine neue Bibel kaufen möchte, welche würden Sie empfehlen? Das wäre meine Frage. Und ob man eben die Evangelium einfach umschreiben darf, ob das überhaupt erlaubt ist. Mhm. Ja, das wäre meine zweite.
Dankeschön, Frau Heil.
Also ich sag das gerne nochmal. Die Einheitsübersetzung, das ist die, die wir in der Liturgie in den Kirchen hören. Das hat, wenn wir die dann zu Hause lesen, das hat den Vorteil, dass wir das immer nicht so auf in einem Wort uns bewegen. Dann muss ich nicht immer überlegen, bei mir zu Hause steht das aber anders. Das macht das einfacher. Und die Einheitsübersetzung, das ist okay, die kann man lesen, das ist gut. Die lesen wir auch nicht ganz ohne Grund in der Kirche. Es gibt dann allerdings auch persönliche Präferenzen. Und meine persönliche, das ist diese, habe ich eben gesagt, nicht die Herder-Übersetzung. Aber wenn Sie die Einheitsübersetzung lesen, ist komplett in Ordnung, wunderbar. Das mit den Jüngern und Jüngerinnen und Brüdern und Schwestern und Geschwister und so, ich bin auch nicht wirklich ein Freund davon, dass man dann verschiedene Elemente in der Schrift so umschreibt, weil ich dann immer nicht weiß oder fragen muss, was steht denn da tatsächlich. Aber auf der anderen Seite ist das schon auch wichtig, nicht, dass wenn wir lesen, dass, wenn Paulus schreibt, liebe Brüder, dass sich die lieben Schwestern da auch drin wiederfinden. Nicht, dass, also das Umschreiben, das kann man diskutieren, aber nicht, dass Paulus schreibt nicht nur für Brüder, das wäre ja, als ob die Heilige Schrift nur für Männer und Jungs wären, sondern es ist ganz bestimmt auch für die Frau. Und das kommt bei uns manchmal ein bisschen zu kurz, dieses Verständnis. Aber ich würde es nicht einfach so umschreiben, nein, das würde ich nicht.
Herr Papenkort, jetzt ist es ja so, wir lesen bei Markus auch eigentlich, dass sich auch ein Drama abspielt, weil der schreibt ja auch, dass Jesus von seiner Familie und seinen Freunden auch abgelehnt wird.
Ja.
Petrus verflucht ihn, wir hören das jetzt in der Passion, er verleugnet ihn, wir hören das in der Passion. Ja. Die Freunde verstehen ihn nicht, ja, die schlafen dann auch noch ein, seine Familie hält ihn für verrückt und die glauben nicht an die Auferstehung, obwohl er es ihnen 100-mal gesagt hat und vorwärts und rückwärts.
Ja.
Das ist eigentlich verheerend. Seine Freunde und seine Familie lehnen ihn ab.
Ja.
Und wir lesen auch eben, Sie haben es uns das ja auch so ausgebreitet in den Wundern, dass auch ich ihn ablehne, dass ich ihn nicht hören will. Das ist ja, es ist ja eigentlich ein Drama, das Markus da beschreibt.
Ja, das ist ganz wichtig, Herr Müller, wie Sie das sagen. Markus stellt heraus, dass Jesus nicht so alleine lebt, so abgehoben. Markus stellt es heraus, da sieht man an vielen Stellen, wie er immer mit Freunden unterwegs ist, wie er immer gemeinsam ist mit den, das ist bei Matthäus nachher anders, aber bei Markus, er stellt das heraus, Jesus ist ein Freund, er hat Freunde um sich, er lebt ein ganz normales Leben, und bei Markus ist eben genau eben diese Freunde, die ihn alleine lassen. Dann ist dieses Markus-Evangelium, manche sagen, Markus, das ist eine Erzählung vom Kreuz mit einer großen Einleitung über 13 Kapitel. Bei Markus geht Jesus von Anfang an direkt auf das Kreuz zu. Das ist so ein Weg, eine Bewegung, die dann am Kreuz endet. Es gibt diese 7 Worte Jesu am Kreuz. Bei Markus gibt es aber genau eins. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bei Markus ist das Sterben Jesu, die Kreuzigung, einfach nur dramatisch. Einfach nur dramatisch. Hier ist das große Schweigen Gottes da, eine ganz große Stille. Das, was Markus aber auch deutlich herausstellt, ist, dass es eben genau dieser Jesus ist, der dann aufersteht. Der Gekreuzigte ist auferstanden, der Gedemütigte, der Bespuckte, der Verhöhnte, der Alleingelassene, der ist auferstanden, der ist der Erlöser geworden. Er ist es, der den schlimmsten Feind besiegt hat, den größten Feind, den Tod. Und weil er diesen Feind besiegt hat, darum ist für uns alles möglich. Darum ist für uns die Erlösung, die Rettung jetzt greifbar. Sie ist endgültig da und ausgerechnet eben durch diesen leidenden, durch diesen gedemütigten Jesus. Bei Johannes am Ende dieses Jahres werden wir das anders sehen. Johannes stellt das ganz anders dar. Aber bei Markus ist das ganz wichtig, dass wir das sehen, dass ausgerechnet der Gedemütigte der große König wird.
Herr Papenkort, darf ich das als Schlusswort stehen lassen?
Dürfen Sie gerne.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Papenkort. Sie haben es auch von den Hörerinnen und Hörern gehört, die ganz geplättet sind, einfach auch von dieser Sicht auf die Heilige Schrift, die Sie uns eröffnet haben. Und auch mit dem fünften Evangelium, das jeder von uns lebt und vorlebt. Daran werde ich persönlich auch noch zu kauen haben, an dieser Sichtweise. Aber vielen Dank, Herr Papenkort, Ihnen für Ihre Arbeit, Gottes Segen. Und wir freuen uns schon sehr auf das nächste. Das ist, Sie haben es angekündigt, Matthäus wird das sein.
Ja.
Also, ganz herzlichen Dank. Behüt Sie Gott, Herr Papenkort.
Gerne und frohe Ostern wünsche ich Ihnen.
Genau. Alles Gute. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, jetzt haben ja einige gefragt, Mensch, wo kann ich denn mehr lesen von dem Herrn Papenkort? Wo erfahre ich da mehr? All jenen empfehle ich den Radio Horeb Hörerservice. Dort bekommen Sie die Kontaktdaten zur ICPE Mission Institut für Weltevangelisierung, den Hinweis auf die Website dort, wo Sie da auch Informationen bekommen. Radio Horeb Hörerservice hat die Rufnummer 08323 967 5110. Nochmal 08323 967 5110. Beim Radio Horeb Hörerservice erfahren Sie mehr über Michael Papenkort und die ICPE Mission. Wenn Sie diese Sendung nochmal hören möchten, wenn Sie sie weiter verschenken möchten oder wenn Sie einfach die Worte nochmal in sich einsacken lassen möchten, Sie können sich kostenlos eine CD dieser Sendung bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst unter der Rufnummer 08323 967 5110 oder auch von der Website von Radio Horeb unter www.horeb.org können Sie sich per Knopfdruck eine CD dieser Sendung bestellen. Und ich wünsche Ihnen an dieser Stelle ja vielleicht offene Augen, wenn Sie das Evangelium nach Markus nochmal neu lesen, so wie ich es jetzt einfach die Woche wahrscheinlich nochmal tun werde, inspiriert durch die Sendung. Danke nochmal, Herr Papenkort. Also Ihnen eine gesegnete Karwoche. Behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.